Ich lese aus Gottes Wort den Predigttext für heute, der steht bei Epheser im 2. Kapitel, die Verse 19 bis 22. Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Das Fundament des Hauses, in das ihr eingefügt seid, sind die Apostel und Propheten. Und der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus selbst. Er hält den ganzen Bau zusammen. Durch ihn wächst er und wird ein heiliger, dem Herrn geweihter Tempel. Durch Christus seid auch ihr in dieses Bauwerk eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt.
Ich bete noch vor der Predigt. Himmlischer Vater, danke für Einblicke in das, was dir wichtig ist. Und danke, dass wir uns jetzt mit diesem Text beschäftigen dürfen, um von dir zu hören. Du sprichst durch dein Wort. Danke, dass du das auch heute tust. Amen. Wir waren in den Herbstferien auf Korsika und ich war meistens morgens dafür zuständig, für frische Baguettes und Croissants zu sorgen. Und ich habe beim Einkaufen morgens mein bestes Schulfranzösisch ausgegraben, was ich mit hatte. Und eine sehr freundliche Verkäuferin beim ersten Bäcker hat mir durch ihr freundliches, strahlendes, warmes Lächeln gezeigt: netter Versuch, Fremder. Ich bin dann zu einem anderen Bäcker gegangen. Der hat mir direkt auf Englisch geantwortet, als ich auf Französisch gefragt habe. Und ich kam mir so dumm vor. Fremd. Bei der Beschäftigung mit dem Thema Kirche ist, haben wir uns in den letzten Wochen verschiedene Bilder und Vergleiche angeschaut, die im Neuen Testament für Kirche benutzt werden. In diesem kurzen Abschnitt aus dem Brief, den der Apostel Paulus ungefähr 60 nach Christus an die Kirche in der Stadt Ephesus geschrieben hat, benutzt er verschiedene Bilder. Vielleicht ist euch das aufgefallen. In diesem kurzen Abschnitt kommen verschiedene Bilder vor, unter anderem das vom Bauwerk. Und vielleicht ist das Bild von einem Gebäude das erste, was einem Durchschnittsdeutschen einfällt, wenn er an Kirche denkt. Gebäude, Turm, Glocken, Bänke, mehr tot, ziemlich statisch, vielleicht eher Museum als lebendig, vielleicht irgendwie muffig. Ich würde gerne mit euch mal genau hinschauen, warum Paulus ausgerechnet dieses Bild für diese Kirche in dieser Stadt Ephesus benutzt, der heutigen Türkei. Ephesus war zu dieser Zeit eine der wichtigsten und einflussreichsten Städte im Römischen Reich. Und das Stadtbild und das Stadtleben war geprägt von einem Tempel, von einem riesigen Tempel, einem der sieben Weltwunder der Antike, dem riesigen Tempel der Göttin Artemis bzw. Diana. Und Paulus, ungefähr 10 Jahre bevor er diesen Brief geschrieben hat, hat er für 2 Jahre in der Stadt Ephesus gelebt, um dort das Evangelium von Jesus Christus weiterzusagen, zu predigen, vorzuleben. Und er hatte sich zu dieser Zeit dort nicht nur Freunde gemacht dadurch. Die Botschaft davon, dass der christliche Gott der einzige Gott ist und dass Versöhnung mit Gott notwendig, aber nur durch Jesus Christus zu erreichen ist, hatte direkt negative Auswirkungen auf das Geschäftsleben in Ephesus. Die ganzen Tempelsouvenirs ließen sich nämlich seit Paulus dort war nicht mehr so gut vermarkten. Und das hat richtig Ärger gegeben in dieser Stadt. Erste Zwischenbemerkung, ich glaube, dass das immer so ist oder fast immer so ist bei Menschen, die das Evangelium in aller Ernsthaftigkeit in ihrem Alltag leben wollen, dass das passieren kann. Wenn wir aufgrund unserer Glaubensüberzeugungen noch nie irgendwo angeeckt sind, frage ich nach den Glaubensüberzeugungen. Und während Paulus aufgrund seiner Überzeugungen jetzt in Rom im Knast sitzt für 2 Jahre, bekommt er die Nachricht, dass durch verschiedene Einflüsse die Kirche in Ephesus irgendwie eine Schieflage bekommen hat und sich irgendwie komisch entwickelt. Und er nimmt das als Anlass, ihnen diesen Brief zu schreiben, indem er sie nochmal an die wichtigsten Grundlagen des christlichen Glaubens erinnert. Und dieser Brief, wenn man den in der Gesamtheit liest und ein bisschen sich detailliert anschaut, ist er gegliedert in 2 große Abschnitte. Kapitel 1 bis 3 beschreiben den Indikativ, die Beschreibung der Wirklichkeitsform. Ihr seid durch Christus. Ihr seid in Christus. Mit Christus habt ihr. Voll davon, die ersten 3 Kapitel. Kapitel 4 bis 6 beschreiben dann eher den Imperativ, die Anwendungen. Ihr seid durch Christus umzu. Christus in euch umzu. Die Absicht, die dahinter ist. Das Problem der Kirche in Ephesus war entstanden, weil diese Gemeinde schnell gewachsen war. Und mit jeder einzelnen Person, die dazugekommen ist, ist natürlich auch eine eigene Geschichte mit dazugekommen. Aber nicht nur die persönlichen Geschichten, sondern auch verschiedene Kulturen und Weltanschauungen und Lehrmeinungen und Prägungen und Erfahrungen und Juden und Nichtjuden, einflussreichste Stadt, viel Zuzug, viel Durchmischung. Zur Erinnerung, 60 nach Christus, das Evangelium von Jesus Christus war erst ungefähr 30 Jahre alt. 30 Jahre war es her, ungefähr, dass Jesus gelebt, gestorben und wieder auferstanden ist und alles, was damit zusammenhängt, aufgewühlt hat. Und mit Jesus und seinem Tod und seiner Auferstehung und seinen Behauptungen ist damals und auch heute manches religiöse und manches spirituelle Gefüge durcheinander geraten. Plötzlich waren wildfremde, total unterschiedliche Menschen mit dem Anspruch Gottes konfrontiert, irgendwie zusammenzugehören. Der Glaube an Jesus schafft eine neue Art von Gemeinschaft. Neu und ungewohnt für die, die vorher nicht geglaubt hatten oder die vielleicht nicht glauben. Und neu und ungewohnt und irgendwie auch skandalös für die, deren Glaube bisher sehr stark an die Zugehörigkeit zum jüdischen Volk gekoppelt war. Viel Tradition, die eine Rolle gespielt hat. Und Paulus greift diese Spannung auf, die dadurch entstanden ist, und spricht in seinem Brief nochmal die ganzen zentralen Fragen an. Wer ist Jesus und was bedeutet das für die, die glauben? Wer ist Jesus und was bedeutet das für die, die nicht an ihn glauben? Wer ist Jesus und was bedeutet das für Kirche? Wer ist Jesus und was bedeutet das für Kirche in der Stadt? Er möchte mit diesem Brief den verunsicherten Gemeindemitgliedern ein gutes Fundament für ihren herausfordernden Alltag geben. Und er möchte denen, die nicht verunsichert sind oder sich so vorkommen, Möglichkeiten für Glaubenswachstum geben, gleichzeitig mit diesem einen Brief. Und ich glaube, dass er das auch für uns möchte. Gott gebraucht hier Paulus in seiner Situation im Gefängnis mit diesem Brief, um allen, die diesen Brief lesen, und wir tun das heute 2000 Jahre später, fast 2000 später, beim Wachstum ihres Glaubens zu helfen. 3 Punkte möchte ich gerne mit euch anschauen. Was wir waren, was wir sind und wie wir immer mehr zu dem werden, was wir schon sind. Was wir waren, was wir sind und wie wir immer mehr zu dem werden, was wir schon sind. was waren wir? Wir steigen ja mitten in diesen Brief ein. Und die Formulierung, ihr seid jetzt also nicht länger, ist ein Hinweis darauf, dass sich irgendwann mal irgendwas verändert hat. Es muss ein Vorher gegeben haben, wenn jetzt hier von dem Jetzt aber die Rede ist. Du vor 5 oder vor 10 oder vor 30 Jahren. Wie war das? Was hat dich ausgemacht? An welche Vorher-Nachher-Momente in deinem Leben erinnerst du dich? Krasse Veränderungen, die passiert sind. Einige Sätze vorher beschreibt Paulus, es geht mir nicht um irgendwelche Veränderungen bei euch, sondern, Kapitel 2, Vers 3 im Epheserbrief, ihr seid jetzt nicht mehr fern von Gott, sondern habt das Vorrecht, in seiner Nähe zu sein. Paulus erinnert die Epheser an die wichtigste Grundlage und die größte Veränderung, die durch den christlichen Glauben im Leben eines Menschen stattfinden kann. Das Geschenk der Gnade Gottes kommt in dein Leben. Und dieses Konzept der Gnade, dieses Geschenkes, gibt es in sonst keiner anderen Religion. Und es macht es unglaublich schwer nachvollziehbar. Was ist das eigentlich? Wie fühlt sich das an? Das ist schwer zu greifen. 2 Kapitel lang beschreibt Paulus, welchen Unterschied Gottes Gnade im Leben eines Gläubigen macht. Jemand, der geistlich tot war, ist jetzt lebendig. Jemand, der von Gott getrennt war, ist jetzt mit Gott versöhnt. Aus einem Feind Gottes ist ein Kind Gottes geworden. Aus einem Fremden ein Mitbürger. Aus einem Geduldeten ein Familienmitglied. Mit dem Vorher erinnert Paulus an das Leben ohne Gott. In Klammern ein Zustand, den viele Menschen als völlig unproblematisch wahrnehmen. Aber Paulus sagt, ein Leben ohne Gott, und das ist eine steile Behauptung, ist ein Leben ohne Hoffnung. Ich habe manche Gespräche geführt, in denen Menschen, die Gott gegenüber skeptisch sind, zu mir gesagt haben, dieser Zusammenhang zwischen Hoffnung und Gott, da ist der nicht ein bisschen konstruiert? Also geht das nicht ein bisschen weit, als wäre mein ganzes Leben ohne Gott einfach nur komplett hoffnungslos. Mir geht es eigentlich ziemlich gut. Die Frage, die Paulus hier aufwerfen will, ist, worauf setzen wir unsere Hoffnung? Und kann das, worauf wir unsere Hoffnung setzen, tatsächlich halten, was es verspricht? Und nochmal zur Erinnerung, dieser Brief ist geschrieben an Mitglieder einer Kirche, an Menschen, die an Jesus glauben, ihm nachfolgen wollen oder das zumindest mal wollten. An Menschen, denen die Konsequenzen des Vorher in ihrem Leben ohne Gott sehr deutlich vor Augen stehen und die die Schönheit und den Gewinn des Jetzt aber, das Nachher, denen das sehr bewusst ist, dieser Unterschied. Der griechische Begriff im Neuen Testament für Kirche ist Ekklesia. Setzt sich zusammen aus der Vorsilbe Ek heraus und dem Verb Kaleo oder dem Nomen Klesis, rufen, herausgerufen. Die Kirche ist die Gemeinschaft der Herausgerufenen. Heraus aus was? Aus dem Vorher. Und das macht eventuell ziemlich einsam. Und hinein in was, damit es nicht einsam bleibt? In die Gemeinschaft der Gläubigen. Eine Kirche besteht aus Menschen, die durch das Kennenlernen der Gnade Gottes so radikal verändert, ausgesondert und von ihm herausgerufen wurden, damit sie dann von Gott hineingesendet werden können in ihre Familie, in ihre Nachbarschaft, in ihre Arbeitsstelle, in ihre Stadt, in ihr Leben. Ihr seid um zu. Das ist das Thema des Epheserbriefes. Der Indikativ, das Sein, macht unbedingt den Anfang. Nach meiner letzten Predigt habe ich relativ viele Rückmeldungen von Menschen bekommen, die hauptsächlich das Tun gehört haben. Und scheinbar ist es mir da nicht so gelungen, wie ich es eigentlich beabsichtigt hatte, auch beim Bild von der Familie, das Sein an den Anfang zu stellen. Und das tut mir leid und dafür möchte ich mich entschuldigen. Das Ziel von Paulus und das Ziel von mittendrin, weil es das Ziel Gottes ist es dir zu sagen, herzlich willkommen. Du bist jetzt kein Fremder mehr, wenn du zu Jesus gehörst. Und so wollen wir als Kirche sein. Oder dich einladen, wenn du mit diesem Jesus noch nichts anfangen kannst, und dir sagen, du musst kein Fremder mehr bleiben. Wenn dein Herz bei Gott also zu Hause angekommen ist, dann bist du Teil einer Familie geworden, unserer Familie. Das ist so, ob wir wollen oder nicht, und wir wollen. Was macht ein Zuhause aus? Ich muss dort nicht perfekt eine Fremdsprache können. Familie ist einfach da. Fehler sind okay. Ich darf sein, ohne mich verstellen zu müssen, aber meinen Familienmitgliedern ist es extrem wichtig, dass ich mich weiterentwickle. Und deswegen geben sie mir auch hin und wieder Feedback, was mir dabei hilft, mich zu entwickeln. Und Gott sagt uns durch die Bibel, endgültig kann uns das keine Familie dieser Welt anbieten. Es wird immer irgendetwas geben bei euch zu Hause, was nicht so ist, wie es sein sollte. Und deswegen, sagt Gott, lade ich euch in meine Familie ein. Das Zweite, was wir sind. Und um das zu verdeutlichen, benutzt Paulus hier drei Vergleiche, die immer dichter werden. Menschen, die an Jesus Christus glauben, sind ein Volk, sind eine Familie und sind ein Gebäude, ein Tempel, Stadt, Feinde, Fremde, hoffnungslos. Nochmal, es geht um die Frage, in welcher Beziehung stehen Nachfolger von Jesus zu ihm und zueinander? Welchen Einfluss hat die Beziehung zu Gott, dem König, auf die Beziehung zu anderen Menschen? Was haben wir miteinander zu tun? Und folgendes ist mir aufgefallen. Ein König lebt mit seinem Volk. Ein König lebt mit seiner Familie unter einem Dach. Aber niemand würde sagen, ein König lebt oder wohnt in der Nähe seiner Steine oder zwischen seinen Steinen. Sondern es heißt, nein, er wohnt in seinem Tempel, der aus unterschiedlichen Steinen, die an ganz unterschiedlichen Stellen liegen, besteht und die alle miteinander verbunden sind. Das Bild, was auf den ersten Blick gegenüber Volk und Familie vielleicht am statischsten, am unlebendigsten wirkt, benutzt Paulus hier aufgrund der Situation in Ephesus als das absolut dichteste Bild, das intimste, das engstmögliche Zusammengehören. Zu einem Volk zu gehören, schafft eine gewisse Zusammengehörigkeit. Irgendwo im Ausland jemanden von der gleichen Nationalität zu treffen, das ist irgendwie eine lockere Verbindung. Zu einer Familie zu gehören, schafft einen größeren Zusammenhalt. Aber lebendiger Stein des Gebäudes zu sein, in dem Gott wohnt, sagt Paulus, beseitigt jegliche Distanz zwischen euch. Alle gemeinsam bilden eine Einheit, heute durch Zement verbunden, auf einem gemeinsamen Fundament und niemand darf fehlen. Deswegen benutzt er dieses Bild. Paulus erinnert die Epheser bewusst mit dem Bild vom Tempel an ihr vorher. Ihr wart geistlich tot und seid einem toten Gott nachgelaufen und habt ihm oder ihr ein Gebäude aus toten Steinen gebaut, einen riesigen Tempel. Aber jetzt, nachdem das Evangelium der Gnade eure Herzen berührt und verändert hat, hat sich auch eure Identität geändert. Ihr seid jetzt als lebendige Steine eingefügt, also lebendiger Teil des Tempels geworden, in dem der lebendige Gott wohnt. Und ich möchte euch die Frage mitgeben, erinnerst du dich noch an dein Vorher? Das macht das Nachher umso größer. Oder lebst du noch im Vorher? Dann beschäftige dich mit der Schönheit des Nachher. Diese von Gott geschaffene Tatsache ist eure Identität, sagt Paulus. Faktisch gehören also total unterschiedliche Glaubende durch Jesus dichter zusammen als Menschen, die vielleicht den gleichen Nachnamen haben, aber nicht durch den Glauben an Jesus miteinander verbunden sind. Und das ist nicht leicht zu schlucken. Das geht irgendwie unter die Haut. Und das verändert unsere Perspektive auf uns und auf andere und auf Zeit und auf Geld. Das Evangelium schafft eine Einheit, die es sonst durch niemanden und durch nichts auf dieser Welt gibt. Wir sind, du bist kein Fremder mehr. Und wir sehnen uns danach, ich sehne mich danach, wenn wir das doch alle auch ein bisschen mehr spüren oder auch zeigen könnten. Interessant ist die Frage, was ist unsere Rolle dabei? Unsere Rolle bei diesem Prozess ist, es passieren zu lassen. Es zuzulassen. Gott ist es, der handelt. Gott ist es, der einfügt. Wir sind passiv. Gott hat hier aktiv eine neue Realität geschaffen und sagt, ihr seid, wir sind. Er hat das gemacht. Und plötzlich kamen mir so Sätze wie, ich gehe zur Kirche oder ich gehe zu mittendrin oder ihr und wir total unpassend vor. Das so zu sagen. Aber unser Miteinander, das wird sich verändern, wenn wir zum Beispiel noch mehr, als es vielleicht schon da ist, Interesse aneinander haben und das auch zeigen. Wenn wir mehr Verantwortung füreinander übernehmen. Sobald in einer Familie ein neues Familienmitglied dazukommt, ist eigentlich das Interesse ziemlich groß. Jeder will sich kümmern und wickeln und spazieren gehen und vorlesen und kuscheln und Zeit verbringen. Und mit der Zeit lernt man sich dann immer besser kennen, sowohl die Stärken als auch die Schwächen. Und dann nächstes ist, man fällt zusammen hin und steht wieder auf und geht weiter. Das ist ein Prozess. Wir gehören zusammen. Wir brauchen nichts voreinander zu verstecken oder zu verheimlichen, wie Fremde das normalerweise machen. Lebendige Steine von Gottes Tempel werden nicht nur durch ein paar gemeinsame Interessen zusammengehalten. Wir arbeiten oder studieren nicht nur zusammen, wir gehören zusammen. Wir werden die Ewigkeit miteinander verbringen, ohne uns auf den Keks zu gehen. Dann können wir doch jetzt schon anfangen, Dinge und Sachen und Gedanken miteinander zu teilen, oder? Und dadurch was zeigen von dem größeren Bild. Vielleicht fordert dich dieser Text heute heraus, weil er dein Bild von Glauben in Frage stellt. An Gott zu glauben bedeutet nicht, dass ich ihn zu einem kleinen Teil von meinem System mache, als Stein irgendwo einfüge. Sondern an Gott zu glauben bedeutet, dass er mich komplett in sein Volk, in seine Familie, in seinen lebendigen Tempel, in seinen Ölbaum, in seinen Weinstock einfügt. Das bedeutet Glaube. Und bei uns führen auch Einflüsse durch unsere Kultur dazu, dass ich glaube, teilweise ungesund entwickelt und es gut ist, dass wir uns daran erinnern. Immer mehr wird zum Beispiel Glaube auch in Kirchen oder bei Christen zu Privatsache, sehr, sehr individuell gestaltet. Ich und mein Jesus, wir sind uns einig und wir haben uns lieb, aber mit Kirche kann ich nichts anfangen. Und dann sagt Paulus, wenn ich ihn richtig verstehe, schöne Grüße von Gott, aber so funktioniert das nicht. Es gibt keinen Jesus ohne Kirche. Es gibt keinen Papa ohne Familie. Es gibt keinen König ohne Tempel. Es gibt keinen Bräutigam ohne seine Braut. Das gehört immer zusammen. Und wenn es nicht zusammen ist, ist meistens irgendwas schiefgelaufen. Ganz am Anfang in diesem Brief schreibt Paulus von der Kraft Gottes, die durch den Glauben in uns wirkt und die uns dabei hilft, zum Beispiel ehrlich und offen miteinander über unser geistliches Leben zu reden, über angenehme Momente und auch über Schwierigkeiten. Durch die Kraft Gottes können wir aufhören mit dem Versteckspiel voreinander. Als Christen sind wir lebendiger Teil des Tempels, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Es gibt also einen direkten Zusammenhang zwischen unserem geistlichen Wachstum, dem Heiligen Geist und der Bereitschaft, sich der Gemeinschaft der Kirche auszusetzen. Die drei, mindestens die drei, gibt noch mehr Aspekte, arbeiten zusammen. Es ist nicht egal, ob du da bist oder nicht. Es ist keine Option, sondern eine Tatsache, die Gott geschaffen hat. Ja, aber Kirche ist doch so chaotisch. Ja, genau. Ja, aber Kirche, da bin ich echt verletzt worden. Ja, genau. Ich habe aber so viel schlechte Erfahrungen mit Kirche gemacht. Ja, genau. Wie soll eine Gemeinschaft aus begnadigten Sündern perfekt werden? Aber so ist Kirche, die Gott gebrauchen möchte, um irgendwas von seiner Schönheit zu zeigen. Und das ist herausfordernd. Völlig unabhängig von unseren Erfahrungen und unseren Gefühlen. Gott hat uns diesen Platz zugewiesen. Passend. Ich war letztes Jahr im Dezember in den USA zu einem wahnsinnig tollen Weihnachtskonzert eingeladen. Ungelogen, 3 Stunden Gänsehaut. Ich habe sowas noch nie vorher erlebt. Und ich hätte mir die Karten für dieses Konzert niemals leisten können. Mein Sitzplatz in einer Holzbank war nicht sehr bequem. Aber ich habe nicht angefangen, mit dem Platzanweiser zu diskutieren, dass ich gerne einen anderen Platz hätte. Ich saß da, ich war einfach froh und dankbar, dabei sein zu dürfen. Dieser Platz war mir geschenkt und zugewiesen. Ich habe ihn angenommen, konnte nichts dazu tun, habe es passiv angenommen, um dann aktiv bei diesem Konzert dabei zu sein. So ähnlich funktioniert das. Der dritte Punkt, wie wir immer mehr zu dem werden können, was wir schon sind. Ein bisschen später in dem Brief sagt Paulus, setzt alles daran, diese Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Es ist nicht unsere Aufgabe, diese Einheit herzustellen. Aber es ist unsere Aufgabe, die von Gott hergestellte Einheit zu gestalten und zu pflegen und zu bewahren. Und zwar die Aufgabe von allen eingefügten Steinen, Lebendigen. Das Fundament dafür ist uralt. Wir brauchen nicht jedes Mal zu überlegen, was bildet eigentlich das Fundament für das, was wir machen. Ein für alle Mal ist das Fundament gelegt. Durch Gottes Wort. Der Eckstein, sagt der Text, der den ganzen Bau aus lebendigen Steinen zusammenhält, ist gesetzt. Es ist Jesus Christus. Der Begriff Eckstein im griechischen Text kann übrigens 2 Bedeutungen haben. Zum einen Eckstein, der gelegt wird, also der Stein unten in der Ecke, der die Richtung, die Ausrichtung des ganzen Gebäudes klar macht, bei einem Tempel war, der bis zu 12 mal 9 Meter. Das war der Eckstein. Das kann die eine Bedeutung sein, also die Richtung ist vorgegeben. Es kann aber auch Schlussstein heißen. Das ist der letzte Stein in einem Bogen, der oben als Keil eingefügt wird und dem ganzen Ding Stabilität gibt. Und dieser Begriff, und es ist offen, was ist hier gemeint, und ich glaube, es ist beides gemeint, sowohl Richtung als auch Stabilität durch den Eckstein ist durch Jesus Christus vorgegeben. Das ist das, worauf wir bauen oder mitbauen, eingebaut werden. Und das ist das, was gegeben ist, damit der Tempel dynamisch wachsen kann. Und wir schauen uns Woche für Woche hier Bibeltexte an, hoffentlich jeder für sich zwischendurch auch noch, damit wir diesem Fundament immer mehr vertrauen, um gemeinsam zu wachsen und den Eckstein immer besser kennenzulernen. Wir sind als Kirche Teil einer langen, stabilen christlichen Tradition. Wir fangen nicht an. Der Tempel ist noch nicht fertig. Der wächst immer weiter. Im Gegensatz zu dem Tempel in Ephesus, der steht noch als Ruine. Eines der großen Geheimnisse des Glaubens ist die Wahrheit, die auch dann wahr ist, wenn sie sich nicht wahr anfühlt. Vielleicht fühlst du dich gerade mit anderen Christen nicht sonderlich gut verbunden. Das wird sich verändern, wenn du dich auf dem Fundament der Bibel mehr auf den Eckstein und das ganze Gebäude konzentrierst, als vielleicht auf einzelne Steine. Wenn Paulus, ein schlauer jüdischer Gelehrter, hier das Bild vom Eckstein benutzt, dann kennt er die Bibelstellen aus dem Alten Testament, wo dieser Begriff auch gebraucht wird, unter anderem beim Propheten Jesaja. Der schreibt, Gott spricht, seht, ich verwende für das Fundament auf dem Zionsberg einen Eckstein von unschätzbarem Wert, den ich selbst ausgewählt habe. Wer ihm vertraut, wird vor dem Verderben bewahrt werden. Jesaja spricht hier nicht von einem Steinblock, sondern hunderte Jahre vorher von Jesus Christus, dem Eckstein, von dem es in Psalm 118 heißt, der Stein, den die Bauleute für unbrauchbar erklärt haben, ist für uns zum Eckstein geworden. Das hat der Herr getan. Jesus, der verworfen wurde, damit wir Stabilität und Festigkeit im Glauben und durch unseren Glauben in unserem Leben bekommen können. Jesus, der Eckstein, der Schweres erleben musste, um uns beschenken zu können. Jesus, der ausschließlich Gutes gesagt und getan hat und trotzdem abgelehnt und verworfen und getötet wurde und so für uns zum Eckstein geworden ist, damit wir als lebendige Steine hineingenommen werden können in dieses Gebäude. Das ist so ein komplizierter Weg, so ein geheimnisvoller Weg, und davon spricht Epheser auch. Es ist ein Geheimnis des Glaubens. Aber gleichzeitig ist das auch die Sicherheit, von der im ganzen Brief immer wieder gesprochen wird. In ihm, durch ihn, mit ihm. Nicht das, was wir tun, bildet das Fundament unseres Glaubens und auch nicht unserer Kirche, sondern das, was für uns getan wurde, das bildet das Fundament unseres Glaubens und unserer Kirche. Und durch ihn wächst der Bau, der Tempel, auch dann, wenn wir das vielleicht von uns selbst oder von uns als Kirche gar nicht so sagen würden. Und wenn wir das mal wieder so empfinden, dann lasst uns wieder zurück zum Eckstein gehen und uns gegenseitig daran erinnern, es geht gar nicht zuerst um uns. Weder in der Bibel noch beim christlichen Glauben, ehrlich gesagt, und das ist krass, nicht mal in unserem eigenen Leben geht es zuerst um uns, sondern es geht um Gott, dem es um nichts anderes geht als um uns. Aber das ist der Weg. Das ist der Weg. Und das war sowohl für die Heiden als auch für die Juden damals ein total neuer Gedanke. Der Tempel Gottes bestehend aus lebendigen Steinen, wo jahrhundertelang der Tempel das Symbol für Größe und Macht Gottes war, der Ort, an dem Gott in seiner Heiligkeit gewohnt hat und wo Menschen hingehen mussten, um ihm zu begegnen. Und jetzt lässt Gott durch Paulus ausrichten, ihr seid das jetzt anstelle eines Gebäudes an einem Ort, wo man hingehen muss. Durch euch möchte Gott Menschen begegnen. Durch Kirche möchte Gott Menschen begegnen. Durch mittendrin möchte Gott Menschen begegnen. Durch dich möchte Gott Menschen begegnen. Wir sind eine Gemeinschaft, durch die Gottes Geist heute hier immer noch wirkt. Wir sind Familie Gottes, die anderen den Vater zeigen kann. Wir sind der Tempel, durch den Menschen den König finden können. Wir sind nicht Gott, sondern Bausteine. Wir sind auch nicht Architekten oder Bauherren, sondern eingefügte Steine. Gott ist der, der an uns handelt, um durch uns zu handeln, nicht mehr. Das macht irgendwie demütig. Aber es macht auch mutig, weil der Heilige Geist in uns wohnt und durch uns handelt, nicht weniger. Gott hat sich dafür entschieden, uns zu gebrauchen, um Menschen anzusprechen, zu trösten, herauszufordern, mitzunehmen, zu heilen. Es ist Gottes Geist, der uns zum Staunen bringt, dass Leute hier sitzen oder Fragen über den Glauben stellen, die vor einem Jahr noch gesagt haben, damit will ich nichts zu tun haben. Es ist der Heilige Geist, der in unserem Leben Frucht wachsen lässt. Mehr Geduld, mehr Liebe, mehr Freude, mehr Barmherzigkeit. Es ist Gottes Geist, der Leidenschaft weckt und die Bereitschaft dafür, anderen zu dienen, zu verzichten, zu geben, zu nehmen. Es ist Gottes Geist, der Mut schenkt, Dinge anzusprechen, Schuld zu bekennen, vielleicht Verhalten zu verändern. Und so sind wir keine Fremden mehr, sondern werden als Kirche immer mehr zu dem, was wir schon sind. Gottes lebendiges Bauwerk, durch das er in unserer Stadt und in unserem Leben wirken möchte. Amen.